Wirtschaftswissen, der DIHK-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DIHK-Podcasts Wirtschaftswissen. Heute mit Alexander Dern, dem Referatsleiter Unternehmensfinanzierung und Finanzmärkte. Herzlich willkommen, lieber Alex.
Hallo.
Wir haben heute ein Thema auf dem Schirm, das müssen wir erklären. Und zwar den digitalen Euro. Der eine oder andere hat davon schon mal was gehört. Ich persönlich brauche da noch mal ein bisschen eine Einordnung. Wie muss ich mir diesen digitalen Euro vorstellen?
Der digitale Euro ist ein Konzept, was zurzeit von der EZB entwickelt wird. Und die Idee ist, einen digitalen Zwilling zum Bargeld zu schaffen. Das heißt, der wird nicht irgendwie physisch in unserem Portemonnaie sein, sondern der wird digital in einer Art Wallet vorliegen oder auf unserem Bankkonto. Also jetzt in den ersten Simulationen wird das immer so gezeigt, dass man es auf seinem Girokonto sieht, was man auf dem Girokonto hat, dann vielleicht Tagesgeldkonto und darunter ist einfach noch digitaler Euro als weitere Zeile eingezeichnet.
Warum beschäftigt sich die EZB gerade jetzt damit?
Das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist, dass es immer stärker dazu übergeht, dass wir digital zahlen. Also mittlerweile ist es so, dass nur noch 50% der Transaktionen bar gezahlt werden, getätigt werden und der Rest unbar. Und das läuft in der Regel über außereuropäische Anbieter. Und wenn wir jetzt gerade in den Diskussionen der letzten Jahre über europäische Souveränität reden, dann ist also ein hoher Teil unserer Zahlungsinfrastruktur abhängig von außereuropäischen Anbietern. Und insofern sind wir da nicht souverän aufgestellt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit Blick auf Grönland wenn wir da zurückdenken, also selbst diese undenkbaren Szenarien, muss man mittlerweile ja mitdenken, dass es also auch da, dass wir da unter Druck gesetzt werden könnten.
Also Unabhängigkeit, Souveränität. Du hast gerade gesagt, es ist der Zwilling zum Bargeld. Kann dieser Zwilling Bargeld überflüssig machen?
Das ist nicht geplant. Also es ist so, dass auch die Bundesbank und die EZB absolut zum Bargeld stehen. Also im Gegenteil, es wird sogar auch dafür gesorgt, dass Bargeld noch prominenter wird. Also zum Beispiel bietet das Nationale Bargeldforum, das ist ein Art Gremium der Bundesbank, diese Sticker an, die es ja heutzutage von den Kartenanbietern gibt. Wenn man also in so ein Ladengeschäft reingeht, ist ja meistens entweder im Kassenbereich oder direkt an der Tür vom Laden. Das sind diese verschiedenen Kartenanbieter. Und da bewirbt die Bundesbank extra, dass man sich da, kann man sich so kostenlos, vielleicht für alle Händler, die zuhören, kostenlos diese Bargeldsticker bestellen und auch da ankleben. Also man will eigentlich auch weiterhin das Bargeld behalten, weil es eben Eigenschaften hat, die der digitale Euro so nicht hat, eben diese Anonymität, die zumindest in der Online-Version des digitalen Euro nicht vorhanden wäre.
Online-Version, da kommen wir gleich noch zu, weil es gibt auch die Offline-Version des digitalen Euro. Aber zunächst mal, du hast gerade schon gesagt, Händler werden natürlich unmittelbar damit beschäftigt sein. Welche Vorteile bietet dieser digitale Euro den Unternehmen?
Für Unternehmen gibt es den großen Vorteil, dass man europaweit ein digitales Zahlungssystem hätte. Im Moment ist es so, dass es verschiedene nationale Lösungen, die großen europäischen Länder haben eigene nationale Lösungen. Wir haben das Girosystem, die Franzosen, die Iberische Halbinsel, die haben alle ihre eigenen Systeme. Und mit dem digitalen Euro hätten wir eben ein flächendeckendes System, was europaweit akzeptiert wird, was jeder in seinem Smartphone oder auf seinem Bankkonto auch hat, sodass man also flächendeckend überall zahlen könnte.
Es klingt so, als wäre es gerade für den Mittelstand ganz praktisch. Wie wirkt sich das aus auf Gebühren, Kosten insgesamt? Sieht irgendwie relativ smooth aus.
Genau, im Moment ist es so, das trifft den Handel, aber auch andere Mittelständler, die ganz klassisch irgendwie Kartenzahlungen annehmen, ist es so, dass die mehr oder weniger den Gebühren der großen Anbieter ausgeliefert sind, was sie verlangen muss, quasi bezahlt werden, wenn man Kartenzahlung anbieten möchte. Und so hätte man eben eine günstigere Alternative. Das wäre also ein Vorteil für die Unternehmen, dass man da Kosten einspart, was sich dann vielleicht auch langfristig auf den dämpfenden Effekt auf die Preisentwicklung hätte. Das wäre also sehr, sehr praktisch.
Also man geht davon aus, dass das günstiger, dass der digitale Euro günstiger werden soll.
Ein schwieriges Thema, weil die Einführung des digitalen Euro natürlich Geld kostet. Das sind hohe Investitionskosten, die bezahlt werden müssen. Für Verbraucher wird er auf jeden Fall kostenlos sein, aber diese Investitionskosten müssen natürlich vergütet werden und dann wird es klassischerweise so sein, dass die ausgebenden Banken eine Gebühr verlangen können von den Unternehmen, die den digitalen Euro nutzen, also klassischerweise Händlern. Da gibt es aktuell verschiedene Meinungen, wie diese Gebührenstruktur ausgestaltet werden soll, aber es ist auf jeden Fall Konsens, auch im politischen Bereich, dass das günstig sein muss und günstiger als die privaten Anbieter, weil man sonst eben nicht die Attraktivität hätte, auf den digitalen Euro zu wechseln oder den digitalen Euro zu nutzen.
Da kann ich mir schon ungefähr vorstellen, wer da ein Interesse hat, möglicherweise die Kosten eher höher anzusiedeln.
Genau, also die Banken haben verständlicherweise natürlich auch die Herausforderung, das zu implementieren, also die ganzen IT-Kosten, Entwicklungskosten, auch die laufenden Kosten. Da gehen die Schätzungen von beiden Seiten, also sowohl von der EZB als auch von den Banken in den Milliardenbereich. Die EZB sieht es ein bisschen günstiger. Die privaten Banken haben oder auch die Sparkassen haben eine Schätzung in Auftrag gegeben, eine Studie. Die gehen eher von einem zweistelligen Milliardenbetrag aus und das muss natürlich irgendwie bezahlt werden. Und da diskutiert man also. Der Handel andererseits möchte natürlich möglichst niedrige Gebühren. Das ist ein Konflikt, den wir auch innerhalb der DEHK hier haben, weil wir natürlich alle Unternehmen als Mitglieder haben, den wir auch versuchen zu moderieren und da irgendwie eine Abwägung und Ausgleich der Interessen hinzubekommen.
Ihr habt jetzt gerade eine Abfrage gestartet unter den IHK-Mitgliedern, zu denen eben alle gehören, wie du sagst, und wägt gerade ab. Also im Laufe der nächsten Wochen werden wir das Ergebnis dieser Abwägung auf dhk.de finden und dann sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Welche Anwendungen können wir uns vorstellen im Digitalbereich B2B für den digitalen Euro?
Wenn wir da ganz innovativ denken wollen, vielleicht so in 10, 15, 20 Jahren, dann wäre so ein klassisches Beispiel in der Logistik, dass man sagt, okay, hier kommt ein vielleicht selbstfahrender LKW an auf dem Gelände. Wir haben hochauflösende Kameras, verschiedene Sensoren und KI, die die Beladung scannt, prüft und wenn die Vertragsbedingungen erfüllt sind, dann wird eine automatische Zahlung ausgelöst. Das heißt also, man hat keine Prüfungsaufgaben, es muss nirgendwo nochmal handschriftlich was unterzeichnet werden und es wäre einfach ein automatisierter Prozess. Das ist also die ideale Welt in, 15, vielleicht 20 Jahren. Aber auch heutzutage kann man das natürlich schon super nutzen, zum Beispiel für Micropayments oder Pay-per-Use-Modelle, was im Moment nicht wirklich rentabel ist aufgrund der Kosten, aber wirklich Modelle, wo man in der Industrie zum Beispiel, wenn man etwas hat, was relativ hohen Verschleiß hat, ja, so Bohrer, denke ich so ganz klassischerweise, dass man die nur pro Nutzung bezahlt, wo man dann eben einen Teil der Bohrspitze sich abnutzt und dann das System aber automatisch diese Zahlung immer ausführt, jedes Mal, wenn man das Gerät benutzt.
Das klingt nach sehr spannender und sehr innovativer Zukunftsmusik. Könntest du jetzt schon so ein praktisches Beispiel nennen, wenn es den digitalen Euro schon gäbe?
Also in der Logistik ist immer so ein klassisches Beispiel. Das muss natürlich dann alles erstmal noch ein bisschen entwickelt werden. Aber vielleicht in 5 Jahren kann man das schon natürlich nutzen, ohne dass man jetzt mit selbstfahrenden Autos und so weiter kommt. Aber dass einfach, weiß nicht, was eingescannt wird, manuell vielleicht, dass dann die Zahlung ausgelöst wird. Ich kann es mir auch gut vorstellen. Wir alle bestellen ja gerne im Onlinehandel, dass man dort, wenn man das Paket annimmt, zum Beispiel erst bezahlt, also klassischerweise dominiert in Deutschland der Rechnungskauf, dass das vielleicht eine weitere Option ist, dass man also nicht irgendwie noch das Paket auspackt, sich die Rechnung anguckt, dann irgendwie die IBAN eingibt oder so, sondern dass man vielleicht als Zahlungsmöglichkeit das hat, wenn der Paketbote das überreicht und einscannt, dass man dann vielleicht kurz irgendwie mit seinem Handy zum Beispiel, wo man dann den digitalen Euro drauf hat, das einmal ranhält und bezahlt und das dann über den Logistikhändler rausgeht.
Ja, das klingt nach einer machbaren Geschichte, wobei wir auch den stationären Handel natürlich unterstützen. Das an dieser Stelle nur kurz gesagt. Aber all diese Dinge, wenn ich mir das jetzt vorstelle, es erfordern ja wahnsinnig viele Informationen, Daten, die da fließen müssen über die Ware, über, du hast gesagt, die Bohrspitze, über und natürlich auch alle Finanzdaten, alle personenbezogenen Daten. Das ist ziemlich sensibel, gerade in Deutschland. Wie wird der Datenschutz da geregelt? Was hat man sich da überlegt?
In der Online-Version werden ganz normal die bestehenden Regulierungen eingehalten. Also es ist diese klassische Know Your Customer, KYC-Regulatorik. Das heißt, die Banken wissen Bescheid, die EZB bekommt aber nicht die individuellen Daten. Also die kann jetzt nicht irgendwie ein Profil erstellen, sondern aber die Banken klassischerweise müssen das natürlich wissen, um Geldwäscheprüfungen und Ähnliches durchführen zu können. Und in der Offline-Version, das wäre die zweite Version, wo man also ohne Internetverbindung den digitalen auch nutzen könnte, da würde es einfach so funktionieren wie Bargeld auch. Deswegen, das wäre so die wirkliche Bargeldeigenschaft, wenn wir vom digitalen Zwilling des Bargelds reden. Ich weiß nicht, wir waren im Restaurant zusammen und ich habe irgendwie die Rechnung bezahlt und du willst mir dann kurz den Anteil überweisen oder so. Dann kann man einfach irgendwie 2 Handys nebeneinander halten und das offline ohne Internetverbindung durchführen. Und es wäre natürlich auch für den stationären Handel extrem gut, wenn die Internetverbindung im Supermarkt oder wo auch immer ausfällt, würde es trotzdem noch weiter mit dem digitalen Euro funktionieren. Das ist einfach so, dass dann zwei vertrauenswürdige Geräte sich gegenseitig erkennen. Das Ganze ist verschlüsselt und die Transaktion wird dann dort direkt auf den Geräten durchgeführt.
Damit hast du schon die Offline-Version erklärt und sehr praktisch. Alles klar, klingt sehr gut nachvollziehbar und umsetzbar. Wo steht aber dieses ehrgeizige Projekt aktuell politisch?
Also die EZB hatte also eine Art Vorbereitungsphase, wo sie das ganze Konzept erstellt haben. Die haben sie abgeschlossen Ende Oktober letzten Jahres und jetzt liegt das Ganze im politischen Bereich, weil es eben dazu eine Gesetzgebung braucht. Und die liegt im Wesentlichen im Europaparlament. Damit es da dann in die Verhandlungen weitergehen kann, muss sich das Europaparlament erst noch positionieren. Die Positionierung ist fast abgeschlossen. Wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres dann erfolgen und dann können die finalen Verhandlungen erfolgen und die Gesetzgebung auf den Weg gebracht werden. Da reden wir dann wahrscheinlich von der zweiten Jahreshälfte jetzt und dann ist die EZB aber parallel nicht untätig, sondern die haben auch schon Unternehmen angeschrieben und man konnte sich als Unternehmen auch bewerben, bei Prototypen mitzuarbeiten, bei Tests mitzuwirken. Das ist dann für 2027 geplant und live gehen für uns alle würde es dann im Jahr 2029. Wie gesagt, wenn die Gesetzgebung in 2026 abgeschlossen wird, weil dann erst kann die EZB wirklich, oder das sind ja nicht nur die EZB, sondern auch Bundesbank und alle Nationalbanken mitbeteiligt, dann können die erst richtig loslegen.
Und in diesen Gesetzgebungsprozess fließen natürlich auch die Rückmeldungen aus den Unternehmen ein. Aus deiner Sicht und aus dem, was du bisher gesichtet hast, bei den Rückmeldungen, die bei euch eingegangen sind, aber insgesamt, du beobachtest diesen Prozess ja schon länger. Welche offenen Fragen sollten aus Sicht der Wirtschaft einfließen bei der Umsetzung des digitalen Euro?
Also es gibt natürlich viele technische Details und das werden wir auch den ganzen Prozess begleiten bis zur Einführung. Das steht außer Frage. Das geht aber sehr ins technische Klein-Klein, aber da dürfen die Händler nicht überfordert werden. Würde ich es aber auf drei Punkte runterbrechen. Das erste ist das Haltelimit. Und zwar ist das Problem für die Banken vor allem, wenn auf einmal alle Leute ihre Guthaben von den Girokonten abziehen würden und in digitale Euros packen würden, dann hätten die auf einmal alle Einlagen in den Banken weg. Wir hätten so eine Art digitalen Bankrun. Um das zu verhindern, wird es ein Haltelimit geben. Da ist man sich auch relativ einig. Nur die Höhe wird noch debattiert. Da gibt es im Moment in der Debatte, die manche sagen, es sollte eher 500 Euro sein. Dann gibt es andere, die sagen, bei 3000 Euro sollte es liegen. Und da brauchen wir eben eine praktikable Lösung, die sowohl für den Handel als auch für die Banken möglich ist und die auch die Stabilität des Finanzsystems nicht gefährdet, wenn auf einmal zu viele Einlagen abgezogen werden sollten. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, da eine Lösung zu finden. Das zweite sind die angesprochenen Gebühren. Also da haben wir, kann ich auch auf Basis der Rückmeldung schon sagen, unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Interessen und da muss man eben eine Einigung finden oder aber etwas bestimmen. Moment, höre ich aus Brüssel, ist die präferierte Lösung, erstmal eine 5-jährige Einführungsphase zu machen, wo man sich an aktuellen Kartengebühren, an den niedrigsten aktuellen vergleichbaren Kartengebühren orientiert und nach 5 Jahren eine Evaluation zu machen, sodass man diese hohen Investitionskosten erstmal abgegolten hat und dann später eventuell niedriger werden kann. Im laufenden Betrieb ist der digitale Euro natürlich deutlich günstiger, dass man dann nach 5 Jahren über die Evaluation dann neue Gebührenstrukturen festlegt. Und der letzte Punkt ist, dass es nicht sein kann, dass wir jetzt auf einmal hohe technische Anforderungen an den digitalen Euro setzen. Damit meine ich physische technische Anforderungen. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt von allen Mittelständlern, allen Händlern verlangen, dass sie aufwendig alle ihre Terminals, ihre Point-of-Sales-Terminals an den Kassen komplett modernisieren müssen. Das heißt, da werden wir ein großes Auge drauflegen und den Finger drauf haben, dass das zu möglichst niedrigen Kosten erfolgen kann, dass wir also etablierte Standards nutzen und offene Schnittstellen auch nutzen.
Lieber Alexander Dern, Referatsleiter Unternehmensfinanzierung und Finanzmärkte hier bei der DIHK, vielen, vielen Dank für diese sehr umfassenden, auch sehr plastischen Informationen über den digitalen Euro. Und wir werden das weiter beobachten. Vielleicht so im Herbst kommst du nochmal und berichtest über den Fortgang.
Genau, so Richtung Ende Juni werden wir wahrscheinlich unsere neue Position veröffentlichen. Da sieht man dann auch ein bisschen die unterschiedlichen Positionen, die es in der Wirtschaft gibt. Und wenn es dann politisch weitergeht, dann kann ich gerne berichten, wie der aktuelle Stand ist.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Wirtschaftswissen ist ein Podcast der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Moderation: Daphne Gradwohl und Antonia Bücker. Produktion: Chang Wu. Alle Folgen des Podcasts finden Sie auch auf www.dihk.de.